Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Gibt es schon heute einen neuen deutschen Fußballmeister? Sieht ganz so aus. Bayer Leverkusen führt mit 3:0 gegen Bremen. 10 Minuten sind noch zu spielen. Also in 10 Minuten einer Viertelstunde sind wir etwas schlauer, ob Bayer Leverkusen den benötigten Sieg gegen Bremen geschafft hat. Und dann schauen wir da natürlich genauer hin. Die deutschen Handballerinnen haben ihren Erfolg derweil schon sicher. Zum ersten Mal seit 16 Jahren fährt nicht nur eine deutsche Männernationalmannschaft, sondern auch die Frauen zu Olympischen Sommerspielen. Einfach ein gutes Team oder macht sich hier auch gezielte Förderung der Frauen bemerkbar? Darüber spreche ich gleich mit Nationalspielerin Julia Behnke. Und unser Reporter gibt einen Einblick in ein Highlight gestern Abend bei uns im Kölner Funkhaus. Die erste Europakonferenz im Deutschlandfunk unter dem Titel Europa wählt, Europa spielt. Da haben prominente Gäste über die anstehende Europawahl und die Fußball-EM in Deutschland diskutiert, zum Beispiel DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Wir haben natürlich hier immer ein Auge auf das, was in Leverkusen passiert und geben es durch, wenn sich etwas tut. Es steht weiter 3:0. Im ersten Sonntagsspiel sind schon Fakten geschaffen worden und da ging es für den SC Freiburg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten um wichtige Punkte, um noch mitreden zu können beim Kampf um die Europapokalplätze. Hat geklappt vom 1:0 der Freiburger in Darmstadt, Tim Brockmeier.
Der gefühlvolle linke Fuß des Ritsu Doan lässt den Sportclub weiter von Europa träumen. Der Japaner macht aus 16 Metern Torentfernung sehenswert das Tor des Tages in Darmstadt und sorgt dafür, dass Freiburg dranbleibt an Tabellenplatz 6 und nächste Saison Trips durch Europa für Michael Gregoritsch und Co. durchaus im Bereich des Möglichen sind.
Es geht darum, dass wir wieder diese Reisen haben können. Es geht darum, dass wir Mittwoch wieder irgendwo hinfliegen dürfen und ich glaube, das ist Ansporn genug.
Personell sehr gebeutelte Darmstädter gegen insgesamt biedere, aber effektive Freiburger, engagiert, viel am Arbeiten und mit viel Herz, aber vor allem offensiv einfach mit zu wenig Qualität. Riesige Torgefahr zu erzeugen oder gar einen Treffer zu erzielen, gelang den Lilien das gesamte Spiel über nicht. Christoph Klare.
Was soll ich sagen? Im Endeffekt haben wir wieder 0 Punkte und war die Art und Weise, wie wir gespielt haben, in Ordnung, aber bringt uns ja nichts her.
Somit bleibt Darmstadt 98 auch im 22. Bundesligaspiel in Serie ohne Sieg und ist jetzt auch rein rechnerisch so gut wie abgestiegen. Freiburg dagegen schielt nach Europa und hat im Kampf um die internationalen Plätze durchaus gute Karten.
Und gerade ist das 4:0 in Leverkusen gefallen. Wirtz hat getroffen und die ersten Fans sind schon auf dem Platz. In der zweiten Liga gibt's an diesem 29. Spieltag eine Ablösung an der Tabellenspitze. Kiel bleibt durch den Sieg gestern ganz oben, weil der vormalige Spitzenreiter St. Pauli heute zu Hause gepatzt hat. Gegen Elversberg, Michael Augustin.
Was für ein starker Auftritt am Millerntor. Die SV Elversberg gewinnt als erste Mannschaft in dieser Saison beim FC St. Pauli und stürzt die Hamburger von der Tabellenspitze. Schon zur Pause hätte die SVE führen müssen, scheiterte aber immer wieder am starken Hamburger Torhüter Vasil. St. Pauli ging mit einer glücklichen 1:0-Führung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel Neubauer mit dem Ausgleich, Hartl mit dem 2:1 für St. Pauli, Joker Boyamba gelang im Gegenzug der erneute Ausgleich und als St. Pauli mehr wollte, nämlich den Sieg, konterte Elversberg. Wanner und Van der Meer strafen. Der Anschlusstreffer der St. Paulianer kam zu spät.
Und auch der Stadtrivale HSV verliert ein bisschen an Boden. Nur ein Punkt beim 1. FC Magdeburg lässt die Hamburger jetzt der Tabellenspitze etwas hinterherhinken. Thomas Kunze.
Hamburg startete mehr als unglücklich in diese Partie. 26. Minute Foul von Ramos an Schuler im Strafraum. Elhan Kuri verwandelte den Strafstoß und Ramos musste wegen Notbremse vom Feld. 10 Hamburger bekamen dann kurz vor der Pause gleich den nächsten Nackenschlag. Keeper Raab brannte Magdeburgs Bell ungestüm im Strafraum um. Wieder Elfmeter, wieder Elhan Kuri. 2:0 Magdeburg. Nach der Pause blieb der HSV aber mutig und so gelangen Kapitän Sebastian Schonlaub per Drehschuss nach 67 Minuten der Anschlusstreffer. Danach spielte nur noch Hamburg. In der 90. Minute plus 4 landete eine abgefälschte Flanke von Reis am zweiten Pfosten bei Meffert, der die Kugel aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie drückte. Einsatz, Moral und Teamgeist führten also letztlich zu diesem verdienten 2:2 des HSV in Magdeburg.
Torlos dagegen die Begegnung zwischen den abstiegsgefährdeten Braunschweigern und Hannover 96. Mats Nicholson.
In der ersten Halbzeit zeigten sich beide Teams sehr nervös. Es gab praktisch keine Torchancen. Im zweiten Durchgang hatte 96 die besseren Möglichkeiten. Durch einen abgefälschten Schuss von Teuchert. Und dann war der eingewechselte Gindorf allein frei durch und scheiterte an Braunschweigs Keeper Hoffmann. Eintracht Braunschweig verlässt mit diesem Unentschieden den Relegationsrang 16. Hannover 96 ist realistisch betrachtet raus aus dem Aufstiegsrennen, bei jetzt 7 Punkten Rückstand auf den Relegationsrang. Beide Clubs werden ziemlich sicher mit Geldstrafen rechnen müssen. Aus den Fanblöcken kamen extrem viele Leuchtraketen und Böller.
Es war ein großes Wochenende im deutschen Profi-Handball. Heute Mega-Event mit knapp 20.000 Fans in Köln, dem Finale um den DFB-Pokal der Männer. Und da hat der SC Magdeburg eigentlich 3 Hürden genommen. Den positiven Dopingtest von Torhüter Nicola Portner ausgeblendet, die beiden Finalniederlagen von zuletzt überwunden und Gegner MT Melsung klar bezwungen. Daniel Neuhaus.
Selten gab es einen so verdienten Pokalsieger wie den SC Magdeburg. 30-19, das Ergebnis spricht Bände. 20.000 Zuschauer in der Kölner Arena sahen in der zweiten Halbzeit ein einseitiges Finale. Vor der Pause hatte die MT Melsungen, der Außenseiter aus Hessen, sehr gut mitgehalten, hatte mit seiner zupackenden 6-0-Deckung die Magdeburger immer wieder vor Probleme gestellt. Aber in der zweiten Halbzeit war es ein Klassenunterschied. In der Offensive brillierten fast alle Stars der Magdeburger und hinten konnten sie sich erneut auf die etatmäßige Nummer 2 im Tor, Sergei Hernandez, verlassen. Über 15 Paraden, er einer der Matchwinner. Am Ende wurde es deshalb deutlich, 30-19. Der SC Magdeburg feiert den 3. DHB-Pokal in seiner Geschichte und den 1. seit 2016.
Und Magdeburgs Lukas Mertens war natürlich voll im Glück.
Unbeschreibliches Gefühl, also Sie haben es ausgesprochen, ich kriege Gänsehaut. Es war ein langer Weg, für mich als persönlich auch, aber für uns als Mannschaft. Wir sind jetzt oft im Finale gescheitert und glaube schon das 5. Mal jetzt in dem Final Four gewesen. Also irgendwann haben wir es auch verdient und ja, jetzt war es irgendwann an der Zeit und dann heute so deutlich und so verdient zu gewinnen, das macht natürlich einen umso freulicher.
Das Wichtigste sind natürlich die Sieger, aber es war nicht das einzige Spiel heute noch bei diesem Final Four Turnier. Im Spiel um Platz 3 hat Berlin gegen Flensburg verloren mit 28-31. Daniel Neuhaus.
Der Jubel bei den Flensburgern fiel natürlich etwas verhalten aus, denn es war nur das kleine Finale, aber immerhin, sie gingen als Sieger vom Platz 31-28. Die Berliner starteten stark im kleinen Endspiel vor einer sehr gut gefüllten Kölner Arena, aber ihnen ging die Kraft aus. Vielleicht zu kräftezehrend das Halbfinale gestern gegen Magdeburg. So schleichen dann am Ende enttäuschte Berliner vom Feld. Sie verlieren beide Spiele. Die Flensburger dagegen freuen sich über Platz 3, können doch noch mit ihren zahlreich angereisten Fans jubeln, zumindest ein wenig, und dürfen in der kommenden Pokalsaison die ersten beiden Runden dank eines Freiloses überspringen. Berlin verliert mit 28-31 im kleinen Finale gegen Flensburg.
Und der 3. Platz ist ja auch was, Flensburgs Johannes Goller.
Es ist einfach so, dass man das professionell angehen muss. Das haben wir vor allem in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Ganz ehrlich, es freut mich auch, dass wir Berlin endlich mal schlagen konnten. Wir haben jetzt zweimal nicht gewinnen können. Und von daher ist es auch auf der Ebene ein bisschen Wiedergutmachung für die 2 nicht gewonnenen Spiele in der Liga. Jetzt können wir mit dem 3. Platz nach Hause fahren. Von daher ja, können wir dem vielleicht ein bisschen was abgewinnen, aber keineswegs Wiedergutmachung für das verlorene Halbfinale.
Und einen Erfolg mit noch längeren Nachwirkungen haben die deutschen Handballerinnen an diesem Wochenende eingefahren. Zum ersten Mal seit 16 Jahren löst eine Nationalmannschaft der Frauen ein Ticket zu Olympischen Sommerspielen. Ungeschlagen durchs Quali-Turnier, auch gegen Paraguay gab es heute noch einen deutlichen Sieg. Thorsten vom Wege.
Als es nach Spielende für die deutsche Mannschaft ein übergroßes, symbolisches Ticket für die Spiele in Paris gab, da kannte der Jubel bei Spielerinnen, Trainern und Funktionsteam keine Grenzen. Kein Wunder, hatte Handball Deutschland doch bei den Frauen seit Peking 2008 vergeblich um die Teilnahme gekämpft, London, Rio und Tokio nur vor dem Fernseher erlebt. Emily Bölk wusste anschließend schon, an was für einem Ereignis sie teilnehmen wird.
Das ist das Sportereignis überhaupt, alle 4 Jahre, super selten, super schwierig, sich dafür überhaupt zu qualifizieren und deshalb da dabei zu sein, ist einfach so special, so was Besonderes.
Und deshalb ein Erfolg, den die deutsche Mannschaft gebührend feiern kann. Als gestern Abend feststand, dass das große Ziel wirklich erreicht war, da hatte sich die Mannschaft noch zurückgehalten, weil eben noch das Spiel gegen Paraguay anstand, dass das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch seriös bestritt, beim 37-20 keine Zweifel am Klassenunterschied aufkommen ließ und damit das Turnier ohne Verlustpunkt beendete. So fährt Deutschland mit Männern und Frauen zum größten Sportfest der Welt. Ein schöner Erfolg für den deutschen Handball. Allerdings werden beiden Mannschaften im Kampf um olympisches Edelmetall nur Außenseiterchancen eingeräumt.
Und ich melde einmal zwischendurch, dass es inzwischen 5:0 für Bayer Leverkusen steht gegen Werder Bremen und die Ordner im Stadion alle Mühe haben, Fans wieder auf die Ränge zu schicken, damit das Spiel noch regelkonform beendet werden kann. So, wir sind aber eigentlich gedanklich beim Handball, bei der Olympia-Qualifikation. Und ich habe nach diesem Erfolg der deutschen Handballerin mit Kreisläuferin Julia Behnke gesprochen, die heute bei diesem sportlich bedeutungslosen Spiel gegen Paraguay geschont wurde. Ich habe sie kurz nach Spielende in der Halle in Neu-Ulm erreicht und sie gefragt, jetzt fahren Sie zum ersten Mal zu Olympischen Sommerspielen. Was hat das in Ihnen ausgelöst?
Ja, absolute Freude, auch so ein Mix aus Erschöpfung und einfach glücklich sein. Also es war ein Ziel, das wir alle hatten. Wir haben hart dafür gearbeitet und dann ja, das einfach aus eigener Hand zu entscheiden und gestern schon fix zu machen, das ist natürlich ein super cooles Gefühl.
Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass Sie bei diesem Turnier das so früh machen konnten, also Nägel mit Köpfen?
Ja, ich denke, dass wir uns schon über die letzten Monate eine gute Entwicklung ja eben gemacht haben und jetzt vor allem vor heimischem Publikum da einfach ja, unsere Leistung auf die Platte gebracht haben. Alle waren voller Vorfreude und ja, nicht so die Angst, die man hatte, sondern wirklich überzeugt von Anfang an.
Es ist jetzt zum ersten Mal seit 16 Jahren die Olympia-Quali für das deutsche Frauenteam der Handballerinnen. Sie sind ja bereits seit über 10 Jahren Nationalspielerin. Was sagt das über die Entwicklung des deutschen Handballs der Frauen im internationalen Vergleich aus?
Ja, unbeschreibliches Gefühl. Ich glaube, das war einfach der Prozess über die Jahre. Viele Spielerinnen sind schon ganz lange dabei und ja, wir haben viele harte Turniere gespielt, immer wieder mit einer Enttäuschung gegangen, aber letztendlich haben wir uns trotzdem in den letzten Wochen und Monaten und Jahren weiterentwickelt und Schritt für Schritt, so im ersten Moment hat man dann oft nicht das Gefühl gehabt, ha, das war jetzt vielleicht schon ein Entwicklungsschritt, weil man sich natürlich immer an Platzierungen und Erfolgen misst, aber wenn man das große Ganze sieht, sieht man einfach die Entwicklung der letzten Jahre. Und wir sind jetzt auch eingespielt. Viele Spielerinnen, die vom Alter her jung sind, haben trotzdem die internationale Erfahrung, die uns sonst gefehlt hat.
Das ist nämlich genau das, was mich jetzt auch so interessiert. Also liegt es daran, dass da ein Team einfach gewachsen ist und es so eine gute Mischung gibt an Frische und Erfahrung? Ist das so der Hauptgrund?
Total. Also das ist wirklich, ja, man hat nicht so viele Lehrgangsmaßnahmen und Länderspiele und dann ist das natürlich umso wichtiger, dass man sich auch in der kurzen Zeit einfach schon kennt und weiterentwickelt hat. Und so, jeder spielt natürlich in den Vereinen, da spielen auch nicht alle zusammen und deshalb ist es dann umso wichtiger und da ist einfach der Prozess über die letzten Jahre gewachsen.
Es gibt ja auch das Ansinnen des Deutschen Handballbunds und tatsächlich ja auch die Initiativen, auch mit Blick auf Großveranstaltungen zu Hause in Deutschland, dass man eben den Handball der Frauen, der ja im Breitensport schon sehr groß ist, dass man eben auch dieses Spitzenniveau weiter sehr fördern möchte. Was an diesen Maßnahmen hilft Ihnen richtig?
Ja, ich denke, letztendlich alles. Also jeder Tag, den wir zusammen verbringen, ist natürlich enorm wichtig und auch so gesehen werden. Wir sind jetzt im Free-TV gewesen. Das ist natürlich ein Schritt, ja, auf den sind wir stolz. Und ich finde auch, dass wir das verdient haben. Und das sind natürlich so Schritte, die gab es vor Jahren noch nicht. Und da sind wir jetzt schon angekommen.
Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die man beim Fußball immer so als Equal Play beschreiben kann? Also, dass sie auch wirklich bessere Voraussetzungen so generell bekommen in ihrem Handball? Alltag. Gibt es da irgendwas, was sich in den letzten Jahren auch wirklich so verändert hat, dass Sie sagen können, das können wir jetzt auch sportlich anders umsetzen?
Ich finde immer schwierig, das mit dem Fußball zu vergleichen. Ich finde, da müssen wir einfach beim Frauenhandball bleiben. Und da sind die Bedingungen natürlich anders. Also wir haben andere Gelder, mit denen wir umgehen müssen. Die Vereine haben da einfach nicht so die Unterstützung. Und ich denke, ja, das ist schon auch so ein bisschen der Schritt, den man anschauen muss. Ich finde, trotzdem haben wir es jetzt in Deutschland geschafft, dass der Sprung von Jugend- und Juniorennationalmannschaft zu den Frauen einfacher ist. Wir haben die Möglichkeiten über Regionallehrgänge. Heißt, auch junge Spielerinnen kriegen schon die Chancen, die jetzt beispielsweise im Süden Deutschlands wohnen, mal auch mit den Frauen zusammen zu trainieren. Markus, der dann da auch die Trainingseinheiten macht.
Gaugisch, und ich denke, der Bundestrainer.
Genau, richtig. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Schritt, da haben wir lange gebraucht und das ist jetzt einfach deutlich besser, dass man da auch einfach schon Jugend, Junioren zu Frauen da den Übergang besser schafft. Und das hatten oft die anderen Nationen voraus. Wie schon gesagt, ich finde es immer schwierig, das mit dem Fußball zu vergleichen. Das sind wir einfach, ja, ist einfach anders. Mhm. Und Deshalb, das ist schon der Schritt, den wir jetzt auf jeden Fall in Deutschland schon besser machen.
Sie hatten jetzt gerade von etwas weniger Unterstützung eben für die Vereine in Deutschland im Frauenhandball gesprochen. Meinen Sie da hauptsächlich so beim deutschen Publikum oder an wen denken Sie? Sponsoren?
Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, vor allem der Frauensport lebt auch eben von diesen Sponsoren. Eher dann das Thema vielleicht auch wirklich Free TV und da einfach die Möglichkeit auch zu haben, uns da zu zeigen. Also vieles wird einfach wirklich nur über einen Livestream gezeigt. Der muss teilweise auch bezahlt werden. So, und da sind wir jetzt auf jeden Fall in den letzten Wochen schon einen Schritt vorwärts gekommen. Wir hatten jetzt die Spiele auch schon, die EM-Quali vor einer Woche, die im Free TV gezeigt wurden. Und das sind so die Momente, wo wir uns natürlich auch auf der großen Plattform eben präsentieren können und wollen. Und ich denke auch, dass wir das verdient haben.
Können Sie uns einen kleinen Einblick geben? Beim Fußball ist das tatsächlich öfter Thema. Ich möchte das Ganze jetzt gar nicht vergleichen, aber es gibt ja auch in der Fußball-Bundesliga einfach Spielerinnen, die dann davon nicht leben können. Wie ist es bei Ihnen als Handballerinnen? Wie viele Spielerinnen in der Nationalmannschaft sind finanziell so gut ausgestattet, dass sie sich sonst keine weiteren Gedanken machen müssen ums Geld?
Ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Letztendlich, wenn ich ehrlich bin, hat jede Spielerin ein zweites Standbein, egal ob über ein Studium, eine Ausbildung oder dann eben auch während der Karriere arbeiten oder studieren zu müssen. Ich glaube, da haben wir es nicht so einfach und jeder wird nach seiner aktiven Handballkarriere zurück in den Job kommen müssen.
Dann wollte ich Sie jetzt noch einmal ganz kurz sportlich in Richtung Olympia fragen. Was macht das denn jetzt mit Ihnen, dass der DHB-Präsident direkt das Viertelfinale als Ziel ausgelobt hat?
Habe ich so noch gar nicht gehört, aber ja, ich finde auch, wir leben alle diesen Traum, es ist schön dabei zu sein, aber irgendwie möchte man natürlich dann auch das Bestmögliche rausholen. Da würde ich jetzt nicht Nein sagen. Ich finde, man Ziel aussprechen und ob man es dann erreicht, ja, ist das eine, aber letztendlich wollen wir das erreichen. Somit, ja, gehe ich damit.
Bei uns im Deutschlandfunk Handballnationalspielerin Julia Behnke über die Olympia-Qualifikation der deutschen Handballerinnen. Und jetzt kann ich das auch mal im Deutschlandfunk sagen. Aus, aus, aus. Das Spiel ist aus. Bayer Leverkusen gewinnt haushoch gegen Werder Bremen und ist zum ersten Mal deutscher Fußballmeister. Stefan Kausen.
Glückwunsch Bayer Leverkusen zur ersten Fußballmeisterschaft. 5:0. Das war ein Ausrufezeichen gegen Werder Bremen. Zur Pause 1:0, Boniface Elfmeter. Dann Traumtor Xhaka 2:0 nach einer Stunde. Und on top ein lupenreiner Hattrick von Florian Wirtz. 3 Tore des Nationalspielers. Leverkusen schlägt Bremen 5:0 und ist zum ersten Mal deutscher Fußballmeister.
Und der ehemalige Innenverteidiger und Nationalspieler Jens Nowotny hat so viele Spiele für Bayer Leverkusen gemacht wie kaum ein anderer, nämlich 233, davon einige mit der Kapitänsbinde. Auch Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, als Bayer Leverkusen dreimal hintereinander auf Platz 2 der Bundesliga-Tabelle landete und sich spätestens mit der Niederlage in Unterhaching am letzten Spieltag im Sommer 2000 landläufig Vizekusen schimpfen lassen musste. Jetzt ist er am Telefon. Guten Abend, Jens Nowotny.
Hallo, guten Abend.
Herr Nowotny, ist Vizekusen jetzt ein für alle Mal übermalt?
Ja, also jetzt ergibt es ja gar keinen Sinn mehr, wenn man das noch groß sagen würde. Man müsste dann immer den Zusatz bringen vor 2024. Also ich glaube, selbst das wäre den gehässigsten Menschen dann doch zu viel.
Das erste Mal deutscher Fußballmeister und das am 29. Spieltag schon mit 16 Punkten Vorsprung auf die Bayern. Was erzählt Ihnen das über die Klasse dieser Mannschaft?
Das ist natürlich eine herausragende Dominanz, was bei Leverkusen an den Tag gelegt hat. Über so eine lange Zeit so konstant gute Leistung zu bringen, ja nicht nur in der Bundesliga, sondern in allen drei Wettbewerben, wo man vor der Saison gestartet ist. Insofern glaube ich schon, dass es auch da keine Kritiker geben wird, die irgendwie hören, ah, das haben sie gar nicht verdient oder die hatten Glück. Nein, sie stehen zu Recht da oben und das haben sie Woche für Woche bewiesen. Natürlich gehört das Quäntchen Glück immer dazu, aber das hatten die anderen Meister ja auch. Insofern braucht man sich da überhaupt nicht in irgendeiner Form ja den Stolz wegreden lassen, den man durchaus empfinden darf.
Ist es fast noch mehr wert als der Titel an sich, wie das Image der Werkself diese Saison aufgewertet worden ist in Deutschland? Ich meine, quasi alle verneigen sich vor der sportlichen Leistung, egal ob sie Leverkusen eigentlich hassen oder lieben.
Ja, das war ja zu unserer Zeit ja auch schon so, dass man dann plötzlich international auch hervorragende Leistung gezeigt hat, dass man über die Landes- und Europagrenzen hinaus dann plötzlich für Furore gesorgt hat, ein Image aufpoliert hat, das vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, warum auch immer, nicht ganz so glänzend war. Jetzt hat man wieder diese Chance, dass man auch was aufbauen kann, nicht bloß ein Jahr eine gute Leistung bringen, sondern wirklich für die Zukunft auch ein paar Jahre da oben gute Leistung bringen kann. Und für ja das Image, was bei Leverkusen absolut ein positives Image hat, dann nochmal eine Schippe drauflegen und international, ja, nächstes Jahr die Champions League ist ja auch ein Thema.
Ja, total. Wir haben kleine Aussetzer in der Leitung, Herr Nowotny. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht in der Nähe eines Fensters sind. Wenn Sie sind, dann ist das gut. Dann kriegen Sie da vielleicht ein bisschen besseren Empfang. Ich verstehe Sie aber immer noch ausreichend. Okay. Sie schauen jetzt schon so ein bisschen voraus. Glauben Sie denn, dass das jetzt wirklich nur der Beginn von etwas Großem ist, was länger andauert?
Ja, also die Weichen sind gestellt, dass es der Beginn von etwas Größerem sein kann. Ich meine, Xabi Alonso hat seinen Vertrag verlängert oder hat gesagt, er bleibt in Leverkusen. Florian Wirtz wohl auch. Dann sind Spieler, Jonathan Tah hat sich vielleicht jetzt noch umstimmen lassen. Ganz wichtiger Spieler, der nächstes Jahr vielleicht dann auch noch in Leverkusen sein wird. Dass natürlich die Begehrlichkeiten von anderen Vereinen da sind, das ist ganz klar. Aber da kann was erwachsen und man hat ja vor dieser Saison, dass das Scouting in Bayer Leverkusen immer noch hervorragend ist und dass sie sich Perlen rauspicken können, wo andere vielleicht gedacht haben, warum holen sie jetzt den Spieler oder den Spieler? Und das hat hervorragend funktioniert.
Ja, das würde ich ganz gern ein bisschen auseinanderdröseln mit Ihnen. Ich meine, es fällt ja sehr oft der Name des Trainers. Wenn ich Sie jetzt frage, was genau macht Leverkusen so gut, sagen Sie dann auch als erstes oder nur Xabi Alonso?
Nicht nur, das auf keinen Fall. Ich meine, der Trainer, der stellt die Mannschaft natürlich ein, er versucht in Trainingseinheiten, in der Vorbereitung, seine Philosophie der Mannschaft näher zu bringen. Aber umsetzen müssen sie Spieler auf dem Platz. Und Xabi Alonso oder jeder Trainer hat nur bedingten Einfluss auf das, was auf dem Platz passiert. Aber grundsätzlich die Weichen, die stellt er. Und die Mannschaft, die muss dann voller Überzeugung seinem Plan folgen. Und wenn dann solche Spieler wie ein Kanichaka oder ein Jonathan Tah, was ich schon erwähnt habe, oder auch ein Flo Wirtz auf dem Platz steht, die diese Philosophie hervorragend umsetzen, dann kann es zu was ganz Großem, so wie jetzt der deutschen Meisterschaft, auch werden.
Was macht Xabi Alonso denn so aus? Also ist das für Sie so das Beeindruckende, seine große Ruhe, dann doch seine Präsenz auch? Wie haben Sie ihn beobachtet?
Also was am beeindruckendsten ist, ist diese strategische Voraussicht, dass man sagen kann, okay, er hat jetzt 3-4 Spieler plötzlich draußen gelassen, wo jeder denkt, warum spielt jetzt Frimpong nicht, warum spielt Wirtz nicht oder vielleicht auch mal Jonathan Tah am Anfang der Saison, Cousinou, wie sie alle heißen, hat er die draußen gelassen, die waren doch gut drauf und es hat trotzdem funktioniert. Und Spieler, die auch mal von der Bank gekommen sind, haben ein Spiel entschieden. Das heißt, diese Strategie, die er dann auch im Kopf hat, einen Plan B oder Plan C zu haben und den dann auch umzusetzen und der greift, das zeugt schon von einer herausragenden Qualität, aber die hat er ja früher schon als Spieler gehabt. Er war ja auch da schon ein strategischer Spieler auf dem Platz, der verlängerte Arm vom Trainer dann auch ist. Und das hat er früher gelebt als Spieler und jetzt verlangt er das vielleicht auch oder sucht sich seine Spieler auch danach aus?
Und gerade bei dem Stichwort Spielern, da müssen wir ja natürlich auch mit drauf gucken. Ist es tatsächlich so, dass dieses Team durch den Teamgeist so gut geworden ist? Also zum Beispiel die Rückkehrerqualitäten, die sie ja wirklich unumstritten haben nach Rückständen. Und dass es ja auch nicht zu viele Einzelne sind, die da herausstechen.
Ja, das ist richtig. Wenn man allein schon solche Werte anguckt, wie die Laufleistung, was die Jungs alles abgerissen haben. Es ist ja nicht, dass sie nur Fußball gespielt haben, sondern die haben Fußball auch gearbeitet. Und das kannst du nur als Mannschaft, weil wenn einer vorne weggeht und die anderen bleiben stehen, dann ist ja auch doof. Das heißt, das hast du schon gemerkt, dass da wirklich ein Rädchen ins andere greift. Und dass es einfach funktioniert. Aber wie gesagt, es sind bestimmt auch eine der Mannschaften mit den meisten Pässen und erfolgreichen Pässen, was die Statistik alles sagt. Aber für mich ist es eigentlich viel, viel wichtiger und auch interessanter, dass gerade auch Leistung, dass da bei Leverkusen ganz weit vorne ist. Das zeugt davon, dass auch Xabi Alonso einen Fußball praktizieren möchte oder praktiziert, der vom Laufen her lebt.
Und er kann ja offensichtlich auch so agieren, wie er möchte, sonst hätte er ja kaum jetzt gesagt, dass er noch das Jahr auch länger bleibt. Lassen Sie uns mal aufs Management schauen. Hat sich da etwas umgestellt, auch irgendwie im Denken oder in der Handschrift, was am Ende diese Erfolgsserie überhaupt grundlegend ermöglicht hat?
Na, ich glaube, die Denkweise war immer schon, egal ob jetzt unter Rainer Kallmund, als ich dann nach Leverkusen gekommen bin oder dann auch später mit Rudi Völler, Sportdirektorin unter Management. Die Denkweise war immer schon erfolgsorientiert. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass es groß was anders geworden ist. Der Einfluss natürlich von der Mannschaft, die zusammengestellt wurde, die jetzt nicht erst seit 4 Jahren, sag mal, zusammengewürfelt ist, sondern sukzessive immer ausgebaut wurde und auch kleine Rückschläge, die man dann verkraften konnte, wenn Spieler mal gewechselt sind. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Verdienst vom Management, vom Scouting her, von Simon Rolfes, aber auch Fernando Caro, die in Krisen oder kleinen Krisensituationen ruhig geblieben sind und nie den Boden unter den Füßen verloren haben, jetzt auch in der Erfolgswelle, dass sie immer schön bodenständig waren und sagen, okay, für uns ist es wichtig, klar, denn der Meistertitel jetzt ist das Beste, was dir passieren kann, aber jetzt kommt am Donnerstag das die nächste Herausforderung und dann haben wir noch das Pokalendspiel. Und diese Spannung dann aufrechtzuerhalten, ich glaube, das ist auch ein Eckes sein von Simon Rolfes oder auch, mein Rudi ist zwar beim DFB, aber er hat schon noch eine Nähe zu Bayer Leverkusen.
Und Sie kennen ja die Stadt Leverkusen auch sehr gut. Also ich beschreibe jetzt einfach mal nur auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was da gerade los ist. Allein im Stadion natürlich alle auf dem Platz. Es wird riesig gefeiert. Die Menschen liegen sich natürlich in den Armen, haben Tränen in den Augen. Sie kennen die Stadt Leverkusen sehr gut, haben ja 10 Jahre in der ersten Mannschaft gespielt. Wie wichtig ist das für diese Stadt und ihre Fans, die sich ja doch auch in ganz Deutschland finden?
Ich wage mal zu behaupten, dass es kein Verein oder keine Fangemeinde so sehr verdient hat, deutscher Meister zu werden, wie die von Leverkusen. Denn was seit 96, 97 so vom Aufbau her war, wo wir den ersten Vizemeistertitel geholt haben und dann danach den zweiten oder dritten und dann plötzlich diese Häme kam und immer wieder wurde gesagt, Herr Leverkusen wird ja eh die deutscher Meister. Ich glaube, dass es gerade für die Fans, es ist keine Genugtuung, definitiv nicht, aber es ist eine Bestätigung, dass man einem Verein treu bleiben muss und auch in schlechten Zeiten zueinander steht und auch die Häme ertragen muss, aber jetzt ist jeder nur glücklich und wie gesagt, also ich freue mich riesig für die Region. Fans, die haben es mehr als verdient, den deutschen Meistertitel, ja, auch sich jetzt ans Revier zu heften.
Und weil das jetzt vielleicht die letzte Chance ist, Sie das zu fragen, weil Sie ja vorhin schon gesagt haben, der Begriff Vizekusen ist ja jetzt eigentlich ein für alle Mal übermalt, frage ich Sie nochmal, wie sehr schmerzt es Sie eigentlich, dass aus dieser erfolgreichen Zeit von damals jetzt bei vielen nur noch dieser verkürzte Negativtitel in Erinnerung ist?
Also es schmerzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es ist in der Situation, ja, da, wenn man einen Titel verpasst, weil man geht in ein Endspiel rein, es ist Champions League, es ist DFB-Pokal oder auch die Meisterschaft in den Endspurt. Man geht rein und möchte jedes Spiel gewinnen. Und wenn du dann dieses wichtigste Spiel, und das war ja bei uns leider mal immer so, verlierst, dann ist es in der Situation natürlich, wie hat es der Erik Meyer mal gesagt, nichts ist scheiße als Zweiter. Und für mich so im Nachgang sind auch die Vizemeistertitel natürlich eine Auszeichnung, die ganz wenige in dieser Zeit, in diesen 10 Jahren, wo ich jetzt in Leverkusen gespielt habe, wer hat dann schon diese konstanz hohe und gute Leistung erbringen können? Deswegen füllt es mich eher mit Stolz, dass ich da dabei war. Natürlich ärgert es einen und ich bin sicher, dass die Teams, die Zweiter geworden sind, jetzt mit Leverkusen oder auch andere, die Schalke damals, die dann so einen Verein wie jetzt Leverkusen, wenn sie die Fans feiern sehen und dann so ein bisschen Mut kommen und sagen, das hätte ich auch gerne erlebt. Aber das ist normal, das ist menschlich und da braucht sich auch niemand dafür zu schämen.
Live bei uns heute Abend im Deutschlandfunk der ehemalige Fußballprofi und Ex-Kapitän von Bayer Leverkusen, Jens Nowotny, heute Co-Bundestrainer der U15-Nationalmannschaft. Herr Nowotny, danke für Ihre Zeit so kurz nach Abpfiff.
Ja, lieben gerne. Vielen Dank auch.
Schönen Abend.
Ebenso, danke.
In einer anderen sehr beliebten Sportart geht es in der Bundesliga gerade auch hoch her. Es geht um Volleyball und da die Bundesliga der Frauen. Am 9. April hat das Team aus Vilsbiburg seinen Rückzug aus der Liga angekündigt, aus finanziellen Gründen. Da waren es nur noch 8 Mannschaften. Das ist nur der jüngste Hinweis auf die schwierige finanzielle Situation der VBL, der Frauen. Andere Clubs sind auch schon weg. Dabei hat die Liga in den vergangenen Jahren versucht, die Clubs der Frauenliga zu professionalisieren. Piet Kreuzer hat sich das genauer angeschaut.
Ja, wir stehen vor einer herausfordernden Situation in der ersten Liga Frauen zurzeit, weil etliche Standorte mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aktuell zu kämpfen haben.
So beschreibt es Daniel Sattler, Geschäftsführer der Volleyball-Bundesliga. Die VBL ist die einzige professionelle Ligavereinigung in Deutschland, die gleichberechtigt alle Frauen- und Männerteams aus der ersten und zweiten Bundesliga unter einem Dach vereint. Und nicht nur er, auch die Spitzenclubs sorgen sich um die Stabilität der Liga. So erklärte Stuttgarts Sportdirektorin Kim Oswald-Renkema im SWR.
Das ist für die Liga insgesamt natürlich nicht gut. Sicherlich auch für die Mannschaften, die nicht bis zum Finale oder Halbfinale dabei sind, wird es dann immer weniger. Sie werden immer früher fertig und kriegen da sicherlich auch die ein oder andere Probleme, Sponsoren zu überreden. Also wir müssen jetzt wirklich schnellstmöglich schauen, dass wir wieder mehrere Mannschaften in der Erstbundesliga hochziehen.
Vor der Saison hatte es schon die ersten Einschnitte gegeben. Navarro Straubing musste Insolvenz anmelden. Schwarz-Weiß Erfurt zog sich aus finanziellen Gründen aus der Bundesliga zurück. Beide Clubs spielen aktuell in der zweiten Bundesliga Pro. Während der Saison ging der VC Neuwied insolvent und beendete den Spielbetrieb nach der Hauptrunde. Und nun zog mit den Roten Raben Vilsbiburg ein Traditionsstandort nach über 30 Jahren aus finanziellen Gründen die Reißleine. Es gibt also momentan nur 8 Teams in der Liga. Für die VBL eine schwierige Situation, denn das im Herbst 2023 verabschiedete Aufstiegsprogramm 2.0 entfaltet frühestens für die Saison 2025/26 seine Wirkung. Die darin vorgesehene Aufstockung der Liga auf 12 Teams soll ein sogenannter Paketaufstieg möglich machen.
Unter Paketaufstieg verstehen wir, dass wir aus der zweiten Liga Frauen Pro 4 bis 5 Clubs in einem Schwung in die erste Liga bringen möchten. Denn wir haben in der Vergangenheit festgestellt, wenn dort einzelne Aufsteiger am Tabellenende kein Wettbewerbsumfeld vor sich finden, in dem sie Spiele gewinnen können, dann ist das höchst deprimierend.
Liga-Geschäftsführer Sattler erinnert an das Schicksal des VC Neuwied, dem in der Bundesliga kein einziger Sieg gelang.
Neuwied hat das jetzt über 3 Jahre versucht, als einzelner Club dort zu entwickeln. Und das ist kein Umfeld, in dem sie Sponsoren oder Zuschauer aktiviert bekommen. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir einen Cluster an semiprofessionellen Clubs in die erste Liga Frauen kriegen, die dann sicherlich nicht konkurrenzfähig sind, um mit Stuttgart und Schwerin mitzuhalten, aber untereinander einen spannenden Wettbewerb in der zweiten Tabellenhälfte sich liefern können.
Das Aufstiegsprogramm 2.0 garantiert den Aufsteigern für die ersten zwei Erstligaspielzeiten finanzielle und organisatorische Erleichterungen und verspricht in dieser Zeit den Nichtabstieg. Zusätzlich wurde vor der laufenden Saison auch die zweite Bundesliga Pro gegründet. Innerhalb von 3 Jahren sollten wettbewerbsfähige Aufsteiger entwickelt werden. Aber das kommt für die meisten Vereine noch zu früh, denn eine Saison ist zu wenig, um an einem Standort die Strukturen zu professionalisieren und auch den Etat über neue Sponsoren zu erhöhen. Eine Ausnahme ist Schwarz-Weiß Erfurt. Der Verein aus Thüringen hat als ehemaliger Erstligist wesentlich bessere Voraussetzungen im sportlichen und wirtschaftlichen Bereich. Deshalb dominiert der Verein nach seinem Bundesliga-Verzicht die zweite Liga Pro. Sportlich wäre ein Aufstieg gerechtfertigt, aber die wirtschaftliche Situation ist noch ungeklärt, sagt SWE-Geschäftsführer Florian Völker im MDR-Fernsehen.
Wir kalkulieren ungefähr mit einem niedrig sechsstelligen Betrag mehr als dieses Jahr. Damit hoffen wir, dass wir schlagfähig zumindest mit den unteren Teams in der Liga sind. Ja, denn ich sag mal, vorher zu wissen, dass man keine Chance hat, das macht keinen Sinn für uns, sondern wir müssen eine gewisse sportliche Leistungsfähigkeit auch irgendwie sicherstellen können.
Der Etat soll von 500.000 auf wenigstens 600.000 Euro aufgestockt werden. Die Entscheidung über den Aufstieg soll in der kommenden Woche fallen. Schließlich will Erfurt nicht das Schicksal von Neuwied teilen. Die Mehrklassengesellschaft in der Frauen-Bundesliga hat sich in der Vergangenheit zementiert. Daniel Sattler meint,
dort geht die Spreizung in der Frauenliga sicherlich ein Stück weiter auseinander, als das vor 6 oder 8 Jahren der Fall war, wo wir 6 Clubs hatten, die um die deutsche Meisterschaft mitspielen konnten, wo die Budgets noch näher beieinander lagen. Das hat sich an der Tabellenspitze deutlich positiver entwickelt. Denn den Top-Clubs ist es innerhalb der letzten 10 Jahre zum Beispiel gelungen, ihre Budgets zu verdoppeln, während Clubs im Mittelfeld eher Budgetsteigerungen von 30% und am Tabellenende von 10% hatten. Und damit wird natürlich schon deutlich, dass die Spreizung auch in der Frauenliga größer geworden ist.
Aber das will man eben jetzt angehen. Die Hoffnung bleibt, in der Zukunft wieder eine komplette Bundesliga mit 14 Teams zu haben. So wird die kommende Saison nur eine Übergangslösung. Um einen spannenden Wettbewerb zu gewährleisten, wird es eine Hauptrunde mit 3 Runden und anschließende Playoffs geben.
Die Volleyball-Frauen-Bundesliga steckt in der Krise. Das war ein Beitrag von Piet Kreuzer. Die Basketballer von Syntanix MBC konnten im Kampf um den Klassenerhalt heute keine Bonuspunkte einfahren. Die Weißen Felser verloren heute vor heimischer Kulisse das Duell gegen Alba Berlin mit 67 zu 76. Und das hier ist die Reaktion von Albas Tim Schneider.
Wir haben ja schon davor einmal hier gespielt im Pokal und auch gewonnen. Aber das war natürlich auch sehr motivierend, heute hier einen harten Kampf aufs Parkett zu legen, weil wir, ich glaube, das Hinspiel mit 34 oder sowas verloren haben. Die höchste Alba-Niederlage in der Geschichte und das war auf jeden Fall ein bitterer Beigeschmack. Aber auch eine gute Motivation heute für das Spiel.
Und es ist immer spannend, wie Sommersportarten in das Olympiajahr starten, wenn zum Beispiel der Weltcup losgeht. So heute bei den Ruderern. Die haben zum Weltcup-Auftakt schon einige Boote in bester Form gezeigt. Jan Dittjogheit.
Einer Fahrer Oliver Zeitler hat bei der ersten Regatta des Jahres seine Ausnahmestellung einmal mehr untermauert. Der 27 Jahre alte dreifache Weltmeister aus München hat sein Finale souverän gewonnen. Er distanzierte Vizeweltmeister Van Dorp aus den Niederlanden um fast 3 Sekunden. Ebenfalls erfreulich der 2. Platz von Alexandra Föster im Fraueneiner. Einen Achtungserfolg gab es auch für den Deutschlandachter. Die Crew um Schlagmann Hannes Ozig landete hinter Großbritannien und den Niederlanden auf Platz 3. Genau das war das Ziel des deutschen Flaggschiffs. Neben den beiden Einern und dem Achter hat der Deutsche Ruderverband beim Saisonauftakt 2 weitere Medaillen geholt. Jeweils Bronze gewannen der Frauendoppel-Vierer und der Frauendoppel-Zweier.
Und noch eine Sommersportart. Deutschlands Tennisspielerinnen haben in Sao Paulo in Brasilien die Oberhand behalten und haben sich für die Finalrunde des Billie Jean King Cups qualifiziert. Anderen vielleicht von früher besser bekannt noch als Fed Cup. Beim schwierigen Qualifikationsduell mit Brasilien holte Laura Siegemund mit einem Dreisatzsieg gegen Carolina Alves den entscheidenden Punkt zum 3:1 Endstand. Die Endrunde des Mannschaftswettbewerbs findet Mitte November in Sevilla statt. Die anstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ist erstmal ja nur ein internationales Sportturnier. Aber wenn es nach dem DFB geht, dann soll sie auch eine größere Bedeutung bekommen. Für den Sport und die Gesellschaft in Deutschland, noch besser eigentlich auf dem ganzen Kontinent. Immer wieder spricht der DFB vom nachhaltigsten Turnier, das es je gegeben habe. Was nötig ist, damit dieser Wunsch Wirklichkeit wird, darum ging es gestern bei einer Diskussion im Rahmen der ersten Deutschlandfunk-Europakonferenz. Und Christian von Stülpnagel schaut auf diese Diskussion zurück.
Die sportliche Zielvorgabe für die EM im Sommer ist klar.
Wir wollen dieses Turnier gewinnen.
Aus Bernd Neuendorf spricht ein neues Selbstbewusstsein. Seit die DFB-Elf bei den Spielen gegen Frankreich und die Niederlande durchaus begeistert hat, spürt er wieder so etwas wie EM-Euphorie im Land.
Jetzt freuen die Leute sich, das merkt man auch, egal wo man hinkommt, man wird auf diese beiden Siege angesprochen und freut sich jetzt auf dieses Turnier.
Wenn Neuendorf aber über die EM spricht, spricht er oft nicht nur über Fußball. Er spricht darüber, was dieses Turnier mit dem Land machen soll.
Was wir aber mit dem Turnier bewirken wollen, das geht durchaus in diese Richtung. Was für ein Erbe sozusagen hat dieses Turnier für unsere Gesellschaft, vielleicht auch über Deutschland hinaus?
Der DFB spricht gern von einer Legacy, die das Turnier hinterlassen soll. Dafür investiert der Verband gemeinsam mit der UEFA auch Geld, um die vielen Fußballvereine auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen.
Jeder Amateurverein kann sich mit einem Projekt, was auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, bewerben, um Gelder aus diesem Fonds zu bekommen. Flutlichtanlagen, Solaranlagen auf Vereinsheimen. Und dieser Fonds, da gibt es heute schon, ich glaube, über 2.500 Bewerbungen. Der ist eigentlich schon überzeichnet. Es zeigt den hohen Bedarf und das Bewusstsein auch der Vereine für solche Themen.
Aber nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit ist für Neuendorf wichtig. Er verweist auch auf die soziale Komponente des Sports und dass viele Vereine Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen hätten.
Auch das ist vielleicht ein bisschen unter dem Radar gelaufen, aber das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Zeichen auch des deutschen Fußballs gewesen. Für meine Begriffe viel zu wenig beachtet, was an der Basis wirklich passiert. Wir sind, und darum geht es ja auch heute ein Stück weit, schon eine enorme gesellschaftliche Kraft. Was kann der Fußball leisten für die Gesellschaft? In Deutschland und darüber hinaus in Europa. Und ich glaube, da ist das Thema Ukraine ein gutes Beispiel.
Aber genau hier wünscht sich die Politikerin Viola von Kramon mehr Verantwortung des DFB, wenn es um die Sanktionierung von Russland und Belarus geht.
Die Mannschaften dürfen nicht teilnehmen, aber die Funktionäre wurden zum Beispiel nicht boykottiert. Und da finde ich schon, da gibt es noch ein bisschen politische Luft nach oben.
Von Kramon sitzt für die Grünen im Europaparlament. Gerade jetzt, sagt sie, müsse der Fußball ein Zeichen setzen.
Ich hoffe nur, dass er die Möglichkeit dann auch nutzt, wenn der Fokus auf dem Fußball, auf der EM liegt, vielleicht auch nochmal Botschaften zu geben, die wir nicht jeden Tag hören. Ob das jetzt die Integrationsfrage ist, die Frage Demokratie nach innen schützen, wie gehen wir mit Geflüchteten um und.
Für Turit Knag, selbst ehemalige Fußballspielerin, unter anderem für die Nationalmannschaft, könnten da auch die Spieler der Mannschaften ein Zeichen setzen. Aber
es muss aus den Spielern herauskommen. Und ich finde, dass wir nicht den Fehler machen sollten, medial und gesellschaftlich das von den Spielern zu verlangen, sondern immer authentisch, wenn sie es aus sich heraus spüren, dann finde ich es okay.
DFB-Präsident Bernd Neuendorf warnt dann doch vor zu hohen Erwartungen an das Turnier.
Dass der Fußball jegliche Probleme dieser Welt, die selbst die besten Politiker nur schwer lösen können, mithilfe eines Turniers jetzt lösen können, das würde uns schon ein bisschen überfrachten.
Auch für Ex-Profi Turit Knag ist der Fußball kein Allheilmittel.
Wenn man jetzt sich einfach nur mal anschaut, was wir in Deutschland auch irgendwie in Fanszenen für ein Problem mit Rechtsextremismus haben, was wir auch manchmal an Rassismusproblemen im Stadion haben, Sexismus auch, den ich natürlich auch selber erfahren habe als Spielerin, Homophobie, warum gibt es noch keine geouteten homosexuellen Fußballer? Also ich glaube, dass der Fußball natürlich auch viele Probleme immer noch hat.
Gleichzeitig sagt Turit Knag aber auch, dass der Fußball die Möglichkeit hat, diese Probleme aufzuarbeiten und dazu noch eine Gemeinschaft zu erzeugen. Sebastian Braun, Sportsoziologe an der Humboldt-Universität Berlin, findet die Vereine wichtig, weil sie in die Breite der Gesellschaft wirken. Allerdings habe alles Grenzen.
Und immer wieder verbindet sich natürlich diese Idee damit, dass Sport mehr ist als Sport aktiv zu sein, sondern dass damit Integrationsfunktion, Demokratiefunktion wird jetzt wieder das große Thema sein. Also vielfältigste Funktionen übernehmen. Dass die das nicht im Einzelnen alle erfüllen können, ich glaube, das versteht sich, das gehört aber zum politischen Narrativ dazu, mit so hohen Erwartungen eben dann an den Sport oder an die Sportorganisation heranzutreten.
Dabei liege im Sport hohes Potenzial, gerade weil viele Kinder und Jugendliche Mitglieder in Vereinen seien. Um dieses Potenzial zu heben, müsse allerdings massiv investiert werden. Denn vielerorts gibt es große Probleme.
Die größten Herausforderungen, glaube ich, stehen momentan darin, Ehrenamtlichkeit zu mobilisieren. Also überhaupt noch das zivilgesellschaftliche Spiel vor Ort zu ermöglichen, in den Vereinen Angebote machen zu können mit qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern oder Trainerinnen und Trainern. Und in der Sportstättenentwicklung, der Sanierungsstau ist ja immens mittlerweile.
Braun plädiert deshalb dafür, nicht nur den Blick auf die große EM zu richten, sondern vor allem auf die vielen Amateurvereine. Denn dort finde ein Großteil der gesellschaftlichen Arbeit statt. Und dort zeige sich dann, ob die EM wirklich so einen nachhaltigen Effekt hat, wie der DFB verspricht.
Von unserer Deutschlandfunk-Europa-Konferenz berichtete Christian von Stülpnagel. Und Sie können die gesamte Diskussion nachhören in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App oder etwas gekürzt um 23.30 Uhr hier im Programm des Deutschlandfunks. Bevor die Sendung zu Ende geht, wollen wir aber natürlich noch erste Reaktionen aus dem Stadion in Leverkusen hören. Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal deutscher Fußballmeister, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte und hat jetzt nach 12 Jahren auch Bayern München von diesem Thron gestürzt. Das hier sagt Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes.
Ich habe es ja leider nicht als Spieler geschafft, deswegen ist es unglaublich schön. Der Verein hat sich in den letzten 30 Jahren so entwickelt und ich sehe gerade Kalli kommt, der Rudi, Michael Reschke, meine Vorgänger. Es ist unglaublich, was heute auch nach dem Spiel war und es ist eine riesige Freude, dass ich Teil davon sein darf.
Und als Spieler besonders aufgefallen heute natürlich Florian Wirtz mit seinem Hattrick nach diesem Gewinn der deutschen Meisterschaft.
Ja gut, das stelle ich in den Hintergrund. Ich glaube, heute ging es einfach nur darum, dass wir das Spiel gewinnen und das haben wir sehr souverän gemacht. Und ja, dann kommt das noch oben drauf, dass ich 3 Tore gemacht habe. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir einfach das Spiel gewonnen haben.
Sagt Leverkusens Florian Wirtz. Und das war es auch mit Sport an Sonntag, an diesem doch historischen Tag für die deutsche Fußball-Bundesliga der Männer. Bayer Leverkusen ist deutscher Fußballmeister. Und wenn Sie hier mit dabei waren die ganze Zeit und das begleitet haben, dann sage ich Ihnen auch danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Am besten natürlich hier mit dem Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.